Für viele von uns steht ein verlängertes Wochenende an. Wir haben morgen einen Feiertag und viele nutzen das und haben sich den Freitag auch noch freigenommen. Und mir ist es in diesem Jahr ganz besonders aufgefallen, dass als Grund dieses Feiertages in erster Linie der Vatertag erwähnt wird. Ich habe so auf die Mails gekriegt, die man bekommt, die ganze Werbung, alles spricht von Vatertag. Es sind verschiedene Feste im Dorf, sie laden ein zum Vatertag. Vater und Mutter zu ehren ist gut und es ist auch biblisch, das ist unsere Pflicht, die wir tagtäglich haben, aber der Tag morgen ist nicht in erster Linie Vatertag, sondern Christi Himmelfahrt. Und deshalb wollen wir uns heute Abend anhand der Bibel mit dem Thema Christi Himmelfahrt beschäftigen. Wir haben in den Evangelien nach Markus und Lukas jeweils eine kurze Beschreibung dieses Ereignisses. Bei Markus ist es ein Vers, Lukas hat zwei Verse, die davon berichten. Matthäus und Johannes lassen diesen Part komplett aus. Dafür haben wir aber eine ausführliche Beschreibung in Apostelgeschichte 1 und da wollen wir jetzt auch gemeinsam unsere Bibeln aufschlagen. Apostelgeschichte 1 und wir lesen die ersten 12 Verse. Den ersten Bericht habe ich verfasst, lieber Theophilus, über alles, was Jesus von Beginn an tat und lehrte. Bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Ihnen hatte er sich nach seinem Leiden durch viele eindeutige Beweise lebendig gezeigt. Er ließ sich unter ihnen 40 Tage lang sehen und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat in Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die zusammengekommen waren, fragten ihn, Herr, wirst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder aufrichten? Er sagte aber zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Autorität festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird und werdet Zeugen für mich sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Welt, der Erde, Entschuldigung. Und als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen hinweg. Und als sie ihm nachsahen, wie er zum Himmel fuhr, da standen plötzlich zwei Männer in weißen Gewändern bei ihnen, die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn zum Himmel habt auffahren sehen. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück, vom Berg, der Ölberg heißt und nahe bei Jerusalem liegt, nur einen Sabbatweg entfernt. Soweit das Schriftwort. Die Apostelgeschichte ist von Lukas geschrieben. Diese Anrede an Theophilus haben wir ja in den vergangenen Wochen in den Bibelstunden auch schon beim Lukas-Evangelium gesehen. Er nimmt hier Bezug, dass er eben das Lukas-Evangelium ja schon geschrieben hat, die Berichte verfasst sind und er jetzt hier anknüpft. Also die Apostelgeschichte ist dann sozusagen die Weiterführung. Als erstes ist mir in diesem Text aufgefallen, dass ein klarer Zeitpunkt festgelegt ist. 40 Tage nach der Auferstehung ist es passiert, dass Jesus in den Himmel aufgefahren ist. 40 Tage lang hat sich Jesus immer wieder unter den Jüngern gezeigt. Und so ist es, dass wir heute auch noch das Fest diesen Feiertag am Auferstehungstag, vom Auferstehungstag 40 Tage weiterrechnen. Ja, der Ostersonntag war der 31. März, der April hatte 30 Tage, morgen ist der 9. Mai, es sind genau 40 Tage danach. Und in diesen 40 Tagen ist Jesus seinen Jüngern mehrfach erschienen, um alle Zweifel an seiner Auferstehung auszuräumen. Er war nicht die ganzen 40 Tage beständig bei ihnen, aber immer wieder hat er sich sehen lassen. Als nächstes habe ich mir Gedanken gemacht, wo war denn das? Im Vers 12 lesen wir, dass es auf dem Berg, der Ölberg heißt, nah bei Jerusalem lag, dass es dort gewesen ist. In Lukas Evangelium heißt es in Bethanien. Und Bethanien war ein Dorf in der Nähe von Jerusalem. Und Bethanien lag an der Ostseite des Ölbergs. Jetzt von der Entfernung von Jerusalem war Bethanien etwa 15 Stadien weit entfernt. Das sind 2,7 Kilometer. Lukas sagt hier aber, dass sie auf dem Ölberg einen Sabbatweg entfernt waren. Und ich habe nachgeschaut, am Sabbat durfte man 6 Stadien gehen. 6 Stadien groß war das Lager in der Wüste und danach haben sie das nach wie vor bemessen. So, am Sabbat durften sie 6 Stadien gehen, das sind 1111 Meter, also knapp 1 Kilometer. Wir können also davon ausgehen, dass es auf dem Ölberg war, in Richtung Bethanien, aber noch nicht in Bethanien, also nicht im Dorf selbst. Aber es war auf dem Ölberg in dieser Richtung. Das heißt auch, dass Bethanien auf dem Weg nach Jericho liegt. Jericho ist dann ein bisschen nördlicher, aber der Weg ging wohl in die Richtung. Jesus hat diese 40 Tage genutzt, die er den Jüngern nochmal erschienen ist, um wichtige Belehrungen weiterzugeben, nochmal wichtige Hinweise zu geben. Wir legen großen Wert auf die letzten Worte eines Menschen und so war hier eigentlich die Zeit unmittelbar, bevor Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Und ja, so ist es interessant zu sehen, auf was geht Jesus nochmal ein, was sagt er ihnen. Hier in diesem Text ist es sehr eindringlich, dass er sie mahnt, in Jerusalem zu bleiben. So, Jesus hat eigentlich einen Auftrag für sie. Das lesen wir in Vers 8. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird und werdet Zeugen für mich sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Also dieser Zeugendienst war eigentlich der Auftrag, den Jesus ihnen hier gibt. Aber er weiß auch, dass sie noch nicht bereit sind, diesen Auftrag nun auszuführen. Und deswegen mahnt er sie, zuerst in Jerusalem zu bleiben, um die Kraft zu bekommen, um die Kraft des Heiligen Geistes zu bekommen. Und im Matthäusevangelium haben wir den Missionsauftrag, das ist ja so das Letzte im Matthäusevangelium, und da heißt es auch, dass sie auf dem Ölberg waren und dort Jesus den Missionsauftrag an die Jünger weitergegeben hat. Also wir können davon ausgehen, hier ist von der gleichen Situation die Rede. Es war unmittelbar vor der Himmelfahrt. Und gleichzeitig der Auftrag, der Missionsauftrag, der Auftrag, Zeuge zu sein, das kundzugeben, was sie mit ihm erlebt haben, mit dem Hinweis, Achtung, aber jetzt noch nicht. Lauft nicht voreilig los, wartet auf den Heiligen Geist, wartet auf die Kraft. Das ist einfach auch ein Hinweis, eine Warnung an uns, dass wir nicht voreilig loslaufen bei den Aufträgen, die Gott uns gibt, dass wir einfach uns dessen bewusst sind, dass wir ohne den Heiligen Geist, ohne die Kraft des Heiligen Geistes nichts bewirken können. Dann können wir uns menschlich anstrengen, wir können uns Mühe geben, aber wir werden nicht das Ergebnis erzielen, auf das es eigentlich ankommt. Dass die Herzen berührt werden, dass die Herzen aufgeschlossen werden, dass die Herzen verändert werden. Und genau darauf kommt es ja an, Das ist ja das Ziel. Und diese Wirkung, die kann nur der Heilige Geist bewirken. Und deswegen hat Jesus hier eindrücklich gemahnt, wartet in Jerusalem, bis der Heilige Geist da ist, bis ihr diese Kraft habt und dann könnt ihr weitergehen. In Vers 9 heißt es, und als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen hinweg. Die Wolke, die hier erschienen ist, war keine Regenwolke. Wenn wir in die Bibel gehen, dann finden wir durch die Bibel weg immer wieder eine Wolke. Und ich fand es sehr interessant in der Vorbereitung, dass Gott dem Volk Israel in der Wolkensäule vorangegangen ist, als sie aus Ägypten ausgezogen sind. 2. Mose 14, Vers 15 bis 18 ist davon berichtet. Dann hat Gott zu Mose und dem Volk gesprochen aus einer Wolke heraus. 2. Mose 19, Vers 9. Und der Herr sprach zu Mose, sieh, ich will in einer dichten Wolke zu dir kommen, damit das Volk es hört, wenn ich mit dir rede und dir für immer glaubt. Und Mose verkündete dem Herrn die Worte des Volks. Also, Gott hat hier vorausgesagt und er hat es auch so erfüllt, ich komme in einer Wolke und will zu dir sprechen und damit das Volk auch glaubt, sollen sie das auch sehen und hören. Dann haben wir die Verklärung von Jesus in Lukas 9, Vers 34 und 35. Lukas 9, Vers 34, als er das gesagt hatte, kam eine Wolke und überschattete sie, und sie erschraken, als sie in die Wolke hineinkamen. Und eine Stimme kam aus der Wolke, die sprach, dieser ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Gott spricht in dieser Wolke. Gott, der Vater, ist hier, um Jesus zu bestätigen. Dann bei der Einweihung des Tempels von Salomo ist in 2. Chronik 5, Vers 13 bis 14 auch davon geschrieben. Ich will das ein bisschen abkürzen. Als die Stimme sich erhob von den Trompeten, Zimbeln und Saitenspielen und vom Loben des Herrn, dass er gütig ist und seine Barmherzigkeit ewig währt, da wurde das Haus des Herrn mit einer Wolke erfüllt, sodass die Priester nicht stehen konnten, um vor der Wolke zu dienen. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllt das Haus Gottes. Diese Wolke, die durch die Bibel hindurch immer wieder erschienen ist, ist ein Bild auf die Gegenwart Gottes, auf die Herrlichkeit Gottes. Und wisst ihr, Jesus wird emporgehoben und die Wolke kommt und nimmt ihn mit. Es ist, als ob der Vater seinen Sohn abholt, als ob er auf die Erde kommt und sagt, hier, komm, ich nehme dich mit. Und wohin wurde Jesus aufgenommen? So ein Punkt, den wir uns gar nicht so richtig vorstellen können. Ja, da kommt eine Wolke, Jesus schwebt, er geht immer weiter hoch, wird er ins Universum aufgenommen, in die Wolken, ins Weltall. Ist es der sichtbare Himmel? Da wollen wir Hebräer 9, Vers 24 lesen. Hebräer 9, Vers 24. Denn Christus ist nicht in das Heiligtum eingegangen, das mit Händen gemacht ist, das ein Gegenbild des Wahrhaftigen ist, sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Er ist in den Himmel selbst aufgenommen, nicht ins All. Ja? Johannes 14, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, wenn es nicht so wäre, dann hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch einen Platz vorzubereiten. Und wenn ich hingehe und euch einen Platz vorbereitet habe, dann will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, das wisst ihr, und den Weg wisst ihr auch. Jesus ist uns vorangegangen. Er ist in den Himmel, in das Paradies eingegangen. Er ist dorthin gegangen, wo wir alle hoffentlich einmal sein wollen. Das Ziel, nach dem wir uns noch ausstrecken, das noch vor uns liegt. Der Ort, an dem alle Tränen getrocknet werden. Der Ort, an dem es kein Leid mehr gibt, keinen Schmerz mehr gibt, keine Krankheit mehr gibt. An dem Ort, wo Freude herrscht, wo die Herrlichkeit Gottes ist, dahin ist Jesus aufgenommen worden. Mir ist aufgefallen, dass wir die Himmelfahrt besonders als irgendwie einen Tatsachenbericht aufnehmen können. Ja, kann man irgendwie so abhaken. Ja, habe ich schon mal gehört, glaube ich. Aber glauben wir wirklich, dass es so ist, wie es geschrieben steht? Und im ersten Moment ist es vielleicht, denkt man, was will er, ist doch logisch, aber nicht unbedingt. Weil schaut mal, Jesus hat seine Jünger darauf vorbereitet. Und das fand ich sehr, sehr interessant. Er hat ganz bewusst vorab darüber gesprochen, damit sie später, wenn es soweit ist, damit sie glauben. Lasst uns das aufschlagen. Johannes 6, die Verse 60 bis 64. Johannes, Kapitel 6. Hier hat Jesus gepredigt. Und dann heißt es, Vers 60, viele seiner Jünger nun, die das hörten, sagten, das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Da Jesus aber bei sich selbst wusste, dass seine Jünger darüber murrten, sagte er zu ihnen, ärgert euch das? Wie, wenn ihr nun den Menschensohn dahin auffahren sehen werdet, wo er vorher war? Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch ist nichts Nütze. Die Worte, die ich rede, die sind Geist und sind Leben. Aber es sind einige unter euch, die glauben nicht. Denn Jesus wusste von Anfang an, welche es waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Jesus predigt hier und die Predigt gefällt einigen nicht. Sie ärgern sich, sie stoßen sich daran. Und dann sagt er, wenn ihr euch schon an der Predigt stoßt, solange ich noch hier bin, wie wollt ihr das erfassen, wie wollt ihr glauben, dass ich zum Himmel auffahren werde? Wie, wenn ihr nun den Menschensohn dahin auffahren sehen werdet, wo er vorher war? Die Himmelfahrt, die übersteigt unser Vorstellungsvermögen. Jesus ist nicht mehr körperlich da. Deshalb können wir es mit unserem Verstand nicht endgültig erfassen. Wir können es nicht begreifen, wir können es nicht logisch nachvollziehen. Und da ist dieser kindliche Glaube erforderlich, diese Einfalt, dass wir uns darauf berufen, es steht so geschrieben, also glaube ich es. Auch wenn ich es nicht erklären kann, auch wenn ich es nicht erfassen kann, ich glaube daran, da brauchen wir Willenskraft. Und lasst uns mal Johannes 14 aufschlagen. Johannes 14, die Verse 28 und 29. Johannes 14 von Vers 28. Ihr habt gehört, dass ich euch gesagt habe, ich gehe hin und komme wieder zu euch. Hättet ihr mich lieb, dann würdet ihr euch freuen, dass ich gesagt habe, ich gehe zum Vater, denn mein Vater ist größer als ich. Und nun habe ich es euch gesagt, bevor es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschehen wird. Nochmal, Jesus sagt es eindeutig, ich sag's euch jetzt, damit, wenn es soweit kommt, ihr es auch glauben könnt. Wenn die Jünger an diesem Punkt zweifeln konnten, dann können wir es auch. Da wollen wir nicht höher von uns denken, als es sich gebührt, sondern wir wollen da achtsam sein, dass wir das glauben, dass wir sehen, Jesus hat es vorausgesagt. ganz deutlich vorausgesagt, damit wir glauben, wenn es geschieht. Damit wir sehen und erkennen, dass die Voraussage eingetroffen ist. Und Jesus hat seine Himmelfahrt während seiner Anwesenheit mehrfach beschrieben. Und mir ist es gerade im Johannesevangelium aufgefallen, dass wir viele Bibelstellen haben, die davon sprechen, auch wenn er nicht immer von Himmelfahrt spricht. Aber dann hat er von seinem Vater gesprochen, zu dem er wieder geht. Ich will uns nur 4 vorlesen. Johannes 8, Vers 14. Jesus antwortete ihnen, auch wenn ich von mir selbst Zeugnis gebe, ist mein Zeugnis doch wahr. Denn ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr aber wisst nicht, woher ich komme und wohin ich gehe. Dann haben wir Johannes 16, Vers 28. Johannes 16, Vers 28. Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Jetzt verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. Johannes 17, Vers 13. Da haben wir das hohe priesterliche Gebet. Johannes 17, Vers 13. Und da betet Jesus, nun aber komme ich zu dir und sage es in der Welt, damit meine Freude in ihnen vollkommen ist. So, er spricht mit dem Vater und sagt, nun aber komme ich zu dir. Johannes 20, Vers 17, hier ist Jesus schon auferstanden. Johannes 20, Vers 17, Jesus sprach zu ihr, berühre mich nicht, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Seht ihr, das sind jetzt 4 Bibelstellen, die alle sehr eindrücklich zeigen, wie Jesus das eigentlich vorausgesagt hat, wie er seine Jünger vorbereitet hat. Und es ist eingetroffen, wie er es vorausgesagt hat. Warum ist es so wichtig, an diesen Punkt, an die Himmelfahrt zu glauben? Da gibt es mehrere Gründe. Ich habe heute 2 Gründe mitgebracht. Johannes 16, Vers 5 bis 7. Das will ich uns auch lesen. Johannes 16, von Vers 5 bis 7. Das ist nochmal eine Voraussage von Jesus. Nun aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand unter euch fragt mich, wo gehst du hin? Sondern, weil ich das zu euch gesagt habe, hat Traurigkeit euer Herz erfüllt. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, dann kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. So, in diesem Abschnitt sagt Jesus, es ist gut für euch, dass ich hingehe. Also wir können sagen, die körperliche Abwesenheit von Jesus ist besser als die körperliche Anwesenheit von Jesus. Heute ist besser als damals. Oftmals stellen wir uns das ja so vor, es wäre schön, Jesus persönlich zu erleben. Direkt neben Jesus zu wandeln, zu sehen, wie er predigt, seine Vollmacht zu sehen, wie er heilt. Aber wenn wir dieses Wort glauben, es ist gut für euch, also für uns, dass ich hingehe, dann dürfen wir sehr, sehr zufrieden sein, so wie es heute ist. Das war für die Jünger natürlich auch ein schwerer Schritt, denn seine Kreuzigung stand noch bevor, seine Auferstehung stand bevor. Sie haben das alles noch nicht richtig verstanden. Und sie konnten sich eigentlich nichts Besseres vorstellen, weil sie in diesen 3 Jahren im Dienst mit Jesus sicher die erfülltesten Jahre hatten ihres Lebens. Sie haben so viel gelernt, sie haben so viele Ereignisse mit Jesus erlebt, die ihr Leben geprägt haben. Und diese Vorstellung, nun ohne Jesus zu sein, hat ihre Herzen mit Traurigkeit erfüllt, sagt hier Jesus. Also da war nicht nur ein bisschen Traurigkeit, ein bisschen Wehmut, sondern die Herzen waren voll
voll von Traurigkeit.
Es ist besser für uns, dass Jesus nicht mehr da ist. Jesus musste hier auf der Erde alles erfüllen. Er hat alles getan, was ihm aufgetragen war. Aber Jesus war bewusst als Mensch hier auf der Erde. So, und als Mensch sind wir eingeschränkt, ja? Wir können nicht an mehreren Stellen gleichzeitig sein. Und deswegen, nachdem Jesus alles erfüllt hat, ist er in den Himmel aufgefahren, um als Ersatz den Tröster zu schicken, den Heiligen Geist zu schicken. Und der Heilige Geist ist Geist. Bei ihm gibt es keine Grenzen mehr. Der Heilige Geist ist überall zur gleichen Zeit. Das war Jesus in seiner leibhaftigen Form nicht möglich. Der Heilige Geist ist eben nicht raumbegrenzt, ja? Und der Heilige Geist, der kann gleichzeitig an einem Herzen arbeiten, das noch verschlossen ist, das noch Jesus nicht aufgenommen hat. Und er kann gleichzeitig in uns wirken, er kann uns Kraft geben, er kann uns lehren, er kann uns führen, er kann uns erinnern an das, was Jesus gelehrt hat. Also für den Heiligen Geist gibt es keine Einschränkungen im Wirkungskreis mehr. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, warum es gut ist, dass Jesus im Himmel ist, ist die Tatsache, dass er nicht passiv ist im Himmel. So, für uns ist der Himmel das Endziel, für uns ist es die Ruhe, für uns ist es der Ort, an dem wir uns ausruhen können. Jesus ist dort nicht zur Ruhe eingegangen. Markus 16, Vers 19 heißt es, der Herr wurde dann, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich an Gottes rechte Seite. Petrus spricht im ersten Brief, Kapitel 3, Vers 21 davon, dass im Gegenbild nun auch uns rettet in der Taufe, nicht das Abwaschen von körperlichem Schmutz, sondern der Bund eines guten Gewissens bei Gott durch die Auferstehung Jesu Christi, der aufgefahren ist in den Himmel, zur Rechten Gottes sitzt und dem Engel, Gewalten und Mächte untergeordnet sind. Jesus hat im Himmel Vollmacht bekommen, er hat Macht bekommen. Er sitzt zur rechten Seite, das heißt, er ist die rechte Hand von Gott dem Vater. Und er hat die Engel unter seine Gewalt bekommen, die Gewalten und die Mächte. Sie sind alle ihm untergeordnet. Und so hat er Handlungsspielraum. Es ist ihm alle Macht übergeben worden. Und nun kommen wir zu einem Vers aus Hebräer 4. Wir wollen das aufschlagen, Hebräer 4. Und wir lesen hier die Verse 14 bis 16. Hebräer 4 von Vers 14. Weil wir nun einen großen Hohepriester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der durch die Himmel gegangen ist, so lasst uns an dem Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht mitleiden könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem, genau wie wir, versucht worden ist, doch ohne Sünde blieb. Darum lasst uns mit frohem Vertrauen vor den Thron der Gnade treten, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. So, hier haben wir die Verbindung zur Himmelfahrt. Vers 14 sagt, Jesus, den Sohn Gottes, der durch die Himmel gegangen ist. Jesus ist aufgenommen in den Himmel. Wir haben gesehen, er sitzt zur Rechten des Vaters. Ihm ist die Macht übergeben worden, die Vollmacht übergeben worden. Und nun müssen wir uns prüfen an Vers 15, wie unser Gottesbild ist, wie unser Bild von Jesus ist. Weil Vers 15 sagt uns, denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht mitleiden könnte. So. Also erstmal wird die negative Seite gezeigt. So ist Jesus nicht. Jesus ist nicht hartherzig, Jesus ist nicht kühl, weil hier geht es um unsere Schwachheiten. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht mitleiden könnte mit unseren Schwachheiten. Was sind diese Schwachheiten? Das ist körperliche Schwäche, das ist geistliche Schwachheit, das sind Versuchungen, das sind Bedrängnisse, das ist Sünde in der Vergangenheit, die uns weiterhin runterzieht. Es gibt viele Facetten dieser Schwachheit, der wir immer wieder ausgesetzt sind. Und nun ist Jesus nicht einer, der diese Schwachheiten nutzt, um uns runterzudrücken, sondern der in allem, genau wie wir, versucht worden ist, doch ohne Sünde. So, Jesus kann mit uns mitfühlen. Wir Menschen, wir haben oft die Schwierigkeit, Menschen richtig zu verstehen, die Beweggründe richtig zu verstehen. Meistens fehlen uns die Hintergrundinformationen zu verstehen, warum reagiert er jetzt so? Warum tut er das und nicht dieses? Und wir sehen oft die Schwachheiten, wie Jesus ja auch mal gesagt hat, was siehst du, den Splitter im Auge deines Nächsten und nicht den Balken in deinem eigenen? Ja, das fällt uns irgendwie leicht, die Schwachheiten beim anderen zu sehen. Und wenn wir sie sehen, dann ist es meistens nicht so, dass wir sie zum Guten sehen, sondern da werten wir den Nächsten schon ein bisschen ab. Jesus ist nicht so. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht mitleiden könnte mit unseren Schwachheiten. Jesus war hier auf der Erde als Mensch. Jesus hat hier alles genau wie wir durchgelebt. Er weiß ganz genau, wie sich das anfühlt. Dieser Text, der Hebräerbrief, ist an gläubige Christen geschrieben. Und trotzdem hat der Hebräerbriefschreiber hier mit dieser negativen Form oder dieser verneinenden Form angefragt bei den Hebräern, wie ist euer Gottesbild? Ist es richtig? Oder seht ihr doch einen harten, einen kaltherzigen, einen, der mit dem Prügel da sitzt? Nein, Jesus fühlt mit, weil er alles genauso durchgegangen ist. Und er sieht uns. Er sieht, dass wir manchmal nachgeben, dass wir irgendwo eingeknickt sind. Aber er sieht es mit anderen Augen, wie wir es oft sehen. Er ist bereit, uns zu vergeben, uns wieder aufzuheben, uns aufzubauen. Und wisst ihr, das sind die Grundeigenschaften Gottes. Es ist Barmherzigkeit, die Vergebungsbereitschaft, es ist Gnade, es ist Liebe in ihm. Aber wie leicht schleicht sich das Bild des harten und des unversöhnlichen Gottes in unserem Denken ein, wenn wir schon seine Kinder sind und Fehler begehen, Schwachheit an uns haben. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht mitleiden könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem, genau wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde blieb. Wisst ihr, wenn wir Jesus in rechter Weise sehen, dann sind wir gerne bereit, mit unseren Schwachheiten zu ihm zu kommen. Und das ist so wichtig, dass wir bereit sind, mit unseren Schwachheiten zu Jesus zu kommen. Weil es heißt, dass er ein Fürsprecher für uns ist, dass er für uns einsteht. Und dieser Fürsprecher ist ja vergleichbar mit einem Rechtsanwalt, der vor Gericht für uns eintritt. Aber ein Rechtsanwalt vertritt zwar unsere Position oder versucht uns da irgendwie rauszuheben, aber Mitgefühl hat er nicht. Der steht auch im Zweifel nicht dahinter, sondern er versucht nur, die Schlupfwinkel zu finden, das nur so zu argumentieren, dass wir straffrei oder mit möglichst wenig Strafe davonkommen. Jesus ist anders. In Hebräer 2, Vers 17 heißt es, daher musste er, also Jesus, in allen Dingen seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig wurde und ein treuer Hohepriester vor Gott, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat und versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Wir dürfen mit unserer Schwachheit zu Jesus kommen. Vers 14 in unserem Abschnitt Hebräer 4, Vers 14 heißt es, dass wir, so lasst uns an dem Bekenntnis festhalten, dass wir an dem Bekenntnis festhalten sollen. Und dieses Bekenntnis, damit ist gemeint, dass Jesus der Erlöser ist, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, dass Jesus auferstanden ist, dass Jesus aufgefahren ist, dass sein Werk vollständig ist, dass sein Auftrag hier auf der Erde vollbracht ist. Er hat nicht nur damit begonnen, er hat nicht nur einen guten Start gemacht, sondern er hat es auch zu Ende gebracht. Und Jesus hat alles erfüllt. Und erst als krönenden Abschluss ist er dann zum Himmel aufgefahren, als Sieger, als Vollkommener. Und dieses Bekenntnis bedeutet, klar zu sagen, dass es keinen anderen Weg gibt zu Frieden, keine Alternative, keinen anderen Weg in den Himmel gibt, als allein durch Jesus Christus. Wisst ihr, Geschwister, es ist schlimm zu sehen, zu hören, wie sich Menschen an alle möglichen Dinge klammern, an Esoterik, Karten legen, pendeln, alternative Heilmethoden, Heiler, die sie suchen, die machen alles Mögliche, wenn sie mit Schwachheiten konfrontiert werden. Die versuchen alles Mögliche, um Frieden zu bekommen, um Ruhe zu bekommen. Und sie werden die ganze Zeit nur betrogen. Lasst uns an dem Bekenntnis festhalten. Lasst es uns unseren Nachbarn, unserer Familie und unseren Arbeitskollegen sagen, dass Jesus der einzigste Weg ist. Das ist unser Auftrag. Das ist der Auftrag von Christi Himmelfahrt. Das ist das, was er seinen Jüngern gesagt hat. Der Missionsauftrag. Und dann sollen wir Schritte im Vertrauen tun. Wir sollen zum Thron der Gnade kommen. Darum lasst uns mit frohem Vertrauen vor den Thron der Gnade treten, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Woher kommt dieses frohe Vertrauen, mit dem wir hier kommen sollen, hinzutreten sollen? Dieses Vertrauen kommt, wenn wir das richtige Gottesbild haben, wenn wir das richtige Bild von Jesus haben. Wenn wir wissen, dass Jesus zuhört, dass er uns ernst nimmt, dass er uns wirklich hilft, dass er sich nicht aufdrängt, sondern wartet. Das Angebot ist da. Wir müssen aber hinzutreten zum Thron der Gnade. Wir müssen kommen, wenn wir die Hilfe benötigen. Wir müssen kommen, wenn wir Barmherzigkeit brauchen, wenn wir Vergebung brauchen. Wir brauchen Jesus. Und das wollen wir einfach mitnehmen, dass wir mit frohem Vertrauen zu Jesus kommen dürfen. Dass er zur Rechten des Vaters sitzt, dass ihm die Vollmacht übergegeben ist. Dass er uns gerne hört, dass er uns gerne hilft, dass er voller Barmherzigkeit, voller Gnade ist und dass er uns aufhelfen möchte. Gott segne sein Wort an uns. Amen.